SWR 2 Glauben.
Bhutan is the last Shangri-La. It's almost considered as a paradise.
Bhutan ist das letzte Shangri-La, ein Paradies auf Erden.
I really felt even if I die now, no regret. I can die with a big smile.
Selbst wenn ich jetzt stürbe, hätte ich ein breites Lächeln auf den Lippen.
Bhutan is a country that aspires to be happy.
Bhutan strebt danach, glücklich zu sein, aber es ist sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
Schneller ans Ziel. Bhutan zwischen Internet und Glücksversprechen. Ein Feature von Michael Marek und Anja Steinbuch.
Eine Lichtung am Rand der Hauptstadt Bhutans, Thimphu. Lauter Jubel ist zu hören. Es ist Sonntag und viele Bhutaner treffen sich zum Kudu. Neben Bogenschießen, der Nationalsport des Landes. Bei diesem Geschicklichkeitsspiel im Pfeilwerfen, das auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Schwere Pfeile werden 30 Meter weit auf eine Zielscheibe geschleudert. Alle machen sich einen Spaß, den Gegner bei Fehlwürfen mit derwischähnlichen Tänzen und Spottversen zu ärgern. Dabei fließt reichlich Alkohol, auch hochprozentiges. Das friedliebende Bergvolk der Bhutaner kann also auch anders, als immer nur nett zu sein.
Whoever gets to or reach to 25 wins, okay? And then they will start again new game.
Wer als erster 25 Punkte hat, gewinnt. Dann beginnt ein neues Spiel. Wenn sie treffen, singen und tanzen sie. Sie feiern ihren Sieg. Und dabei trinken alle wie beim Bogenschießen. Hier seht ihr die Bier- und Whiskyflaschen. Die trinken sich Mut an.
Sonam Lodaye ist unser ständiger Begleiter. Denn ohne vorheriges Reisearrangement wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. 250 US-Dollar Eintrittsgeld pro Tag und Tourist verlangt das kleine Königreich. Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen. Eingeklemmt zwischen China und Indien leben hier 770.000 Einwohner nach der buddhistischen Religion. Das Königreich gilt als Land des Glücks, weil hier das Bruttonationalglück und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und sogar in der Verfassung verankert. Nicht das Wirtschaftswachstum gilt als Maß aller Dinge, sondern die Zufriedenheit der Einwohner. Wir sind mit unserem Allrad-Geländewagen auf dem Weg in die Hauptstadt Thimphu. Sonam Lodaye, unser stimmgewaltiger Begleiter, ist eigentlich Lehrer. Der sportliche 36-Jährige hilft uns auch als Übersetzer. Bhutaner sind freundliche Menschen. Einziges Hindernis abseits der Hauptstadt Thimphu und bei älteren Einwohnern ist die Sprachbarriere. Obwohl Bhutaner überaus kontaktfreudig sind, ist es schwierig, sich direkt mit ihnen zu unterhalten. Die meisten sprechen nur die Nationalsprache Dzongkha. Sonam Lodaye ist daher die ideale Begleitung auf unserer Reise durch Bhutan. Große Höhenunterschiede und schmale, steil ansteigende Straßen gehören zum Alltag. Bunte indische Lastwagen quälen sich schwer beladen die Bergpässe hinauf, umschwirrt von nicht viel schnelleren Kleinwagen der Marke Maruti Suzuki. Überall am Wegesrand finden sich Glaubenszeichen des Buddhismus. Überall machen sich Horden von Straßenhunden und dösende Kühe breit, denn Buddhisten tun ihrem Glauben gemäß keiner Fliege etwas zuleide, geschweige denn einem Hund oder einem Menschen. Wer einer Krankheit vorbeugen will oder sich um sein Seelenheil sorgt, dem empfiehlt Sonam Lodaye geweihtes Wasser aus einem der zahlreichen Tempel.
In Dzongkha we call Bumpa. Bumpa. So water in this can be a mineral water.
In Dzongkha sagen wir zu diesem Gefäß Bumpa. Darin ist meist Mineralwasser. Früher war es Leitungswasser. Wer es trinkt, wird von all seinen negativen Gefühlen befreit. Danach sollte man sich den Kopf benetzen. Dann ist man gesegnet. Was brauchen wir mehr?
and negative emotions, when you put on the head, your body is blessed. So what we need more.
Vajrayana-Buddhismus ist in Bhutan Staatsreligion und Teil des indotibetischen Buddhismus. Übersetzt bedeutet Vajrayana Diamantenfahrzeug. Der besonders harte und glänzende Edelstein steht für das Wesen Buddhas. Vajrayana geht als schneller Weg zur Erleuchtung im Diesseits. Dafür müssen sich Gläubige in fast völlige Isolation in ein Kloster begeben, mindestens 3 Jahre. Zu den täglichen Praktiken im Vajrayana gehören Gebete, Yogaübungen, Mantras und Mudras, das sind Handgesten. Ziel ist es, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen, weg von persönlichen Zwängen, egoistischen Interessen, hin zur Freiheit des Geistes. Als Wegweiser ins Nirvana dient zudem ein ganzes Pantheon von Gottheiten, gute wie böse. Sie erwarten regelmäßig Opfergaben in Form von Nahrungsmitteln. Neben Bhutan wird Vajrayana als Teil des indotibetischen Buddhismus noch in der Mongolei, Japan und China praktiziert. Shinka Lama leitet ein Kloster in Zentral-Bhutan und vertritt in einer Regierungskommission die Nyingma-Schule. Sie gilt als die älteste und ursprünglichste Ausrichtung von Vajrayana. Gelehrt wird ein Kanon aus philosophischen Schriften, die auf Buddha zurückgehen, vermischt mit vorbuddhistischen Geister- und Naturglauben.
What makes it special? Well, maybe the swiftness of the path.
Was so besonders am Vajrayana-Buddhismus ist? Wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dasselbe Ziel zu erreichen. Fahren, fliegen, gleiten, was immer sie wollen. Sie gelangen zum selben Ziel, aber viel schneller. Wir glauben, dass Vajrayana uns schneller ans Ziel bringt. Allerdings ist das mit Risiken verbunden. Wer einen Autounfall hat, verursacht vielleicht 2 Verletzte. Wenn ein Flugzeug abstürzt, verlieren auf einen Schlag bis zu 400 Menschen ihr Leben.
Mittels Meditation, dem Lesen buddhistischer Texte und Singen von Mantras wollen Gläubige zur Erleuchtung kommen. Im Zentrum steht dabei stets der Lama, der sein Wissen an seine Schüler weitergibt. Allerdings nicht dogmatisch, wie Shinka Lama betont, denn der Zweifel des Schülers an seinem Lehrer und am buddhistischen Kanon sei Voraussetzung auf dem Weg zur Erleuchtung. Für viele Anhänger des Buddhismus sei Bhutan ein besonders attraktiver spiritueller Ort, sagt Shinka Lama.
Der Vajrayana-Buddhismus gilt als exotisch. Und manche denken, ich will mich nicht hinten anstellen, ich will ganz hoch hinaus und springen dann von einer Klippe und fallen und sterben. Das ist natürlich ein Scherz.
Der allgegenwärtige Naturglaube und die religiöse Hingabe wirken auf unsere technologieversessene Welt wie ein spiritueller Befreiungsschlag. Immer mehr Reisegruppen machen sich auf in das Himalaya-Reich. Gleichzeitig wird jedes Tourismusprojekt von einer Regierungskommission daraufhin geprüft, ob es dem Nationalglück zu- oder abträglich ist. Das Glückskonzept der Regierungsarbeit, das die Reisewirtschaft als Werbung nutzt, gehe auf die Philosophie Buddhas zurück, resümiert Shinka Lama.
Für uns ist die Welt eine Sitpa, ein Raum voller Möglichkeiten. Alles ist hier möglich. Deshalb sind wir glücklich. Und deshalb sind Sie auch gerade hier. Deshalb spreche ich mit Ihnen. Alles ist möglich, bedeutet aber auch, dass sich alles ständig verändert. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen es zum Guten wenden. Deshalb üben wir uns in Achtsamkeit, respektieren die Vergänglichkeit und arbeiten an unserem Karma. Ich denke, so bleiben wir auf dem richtigen Weg.
Unterwegs in Bhutan. Überall gibt es Felsnischen, in denen die Menschen unzählige Stupas aufgestellt haben. Das sind kleine, salzstreuergroße Bauwerke, die Buddha und seine Lehre symbolisieren, einem Miniaturwunderland gleich, als Dank für ein abgewendetes Unglück oder eine glückliche Heilung. Überall begegnet man Tempeln und Schreinen, die Dämonen besänftigen und den Reisenden Schutz gewähren sollen. 10% der Einwohner in Bhutan sind Mönche. Laut Statistik beten Bhutaner im Durchschnitt 36 Minuten pro Tag. Die Älteren sogar 2,5 Stunden. Wie viele Bhutaner war auch unser Begleiter Sonam Lodey auf einer Klosterschule. Betritt er einen Tempel, fällt er wie vom Blitz getroffen auf den Boden und senkt dreimal Stirn und Brust symbolisch vor Buddha.
That's a mantra to invocate God of compassion, Buddha compassion. We say in Sanskrit, our Lokiteshvara. If we happen to chant.
Das ist ein Mantra, um den Gott der Achtsamkeit anzusprechen. Auf Sanskrit heißt er Avalokiteshvara. Wir singen dieses Mantra, um ihn zu ehren. Wer dieses Mantra mehrmals täglich wiederholt, dessen Leben wird von Erfolg gesegnet sein. Hindernisse werden aus dem Weg geräumt.
You will not have any obstacles in between, because this will clear the path, what you're aiming.
Ein Aufenthalt in der Hauptstadt wäre nicht vollständig ohne den protzigen 50 Meter hohen Buddha Dordenma hoch über dem Timpu-Tal besucht zu haben. Der sitzende vergoldete Koloss ist eine Pilgerstätte für Buddhisten aus aller Welt. Er wurde 2007 anlässlich der Jahrhundertfeier der regierenden Wangchuk-Dynastie erbaut. Drumherum gibt es Parkanlagen und einen Platz für religiöse Feste. Im Sockel der Statue befindet sich eine eigene geräumige Gebetshalle mit 100.000 vergoldeten Mini-Buddhas in Wandregalen und Schreinen. Überall stehen Opfergaben, an den Wänden sind bunt gemalte Szenen aus dem Leben Buddhas zu sehen.
And now we are seeing the 7 balls of water offering. 7 balls of water offering, okay, see?
Hier sehen wir 7 Opferschalen mit Wasser. Mal sind es 7, mal 14, 21 oder 35 Schalen. Je mehr Wasser wir geben, umso mehr religiöse Ehre. Wasser ist eine besondere Opfergabe an Buddha und die Gottheit. Da es reichlich vorhanden ist, brauchen wir es nicht zu kaufen.
No attachment. Water, especially in Bhutan, is so much water, we don't have to buy water.
Überall begegnen die Bhutaner Reisenden mit der für sie typischen buddhistischen Zurückhaltung und Liebenswürdigkeit. Die meisten Klöster haben gegen Besucher nichts einzuwenden. Und beim Trekking durch die Dörfer des Punaka-Tals, durch die weiten Rhododendron-Wälder in 4000 Metern Höhe oder zu den seltenen Schwarzhalskranichen im Gangtae-Tal sind Touristen noch immer eine exotische Ausnahmeerscheinung. Auch hier, wie im gesamten Land, spannen sich über die kahlsten Berge und steilsten Abgründe Seile voller Gebetsfahnen als Zeichen, dass noch der rauesten Natur eine göttliche Seele innewohnt, sagt Karma Punzo. Er kennt die Geschichte seines Landes wie kein anderer. Punzo ist Historiker, hat an den Universitäten von Cambridge und Oxford studiert.
Well, there is a lot of misconception of Bhutan in the West in particular.
Im Westen gibt es zahlreiche Irrtümer über Bhutan. Das ist zum Teil auf die westlichen Orientalisten zurückzuführen. Zum anderen liegt es in der späten Öffnung Bhutans begründet. Aber dass Bhutan sich selbst isoliert habe, das ist völlig falsch.
Der eloquente Wissenschaftler hat 2013 als erster Bhutaner eine Gesamtgeschichte seines Landes auf Englisch vorgelegt. In religiöse und philosophische Diskurse mischt sich Karma Punzo gerne ein. Jetzt sitzt uns der 52-Jährige in seinem Haus gegenüber, Kurze Haare, freundliches Lächeln im braun karierten Go, ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang, darunter schwarze Kniestrümpfe.
Wenn man ungenügende Informationen hat, dann neigen Menschen dazu, sich ein exotisches, mystisches Bild zu konstruieren. Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach, glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber Bhutan ist derzeit sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
Zum selben Ergebnis kommt auch eine Studie des US-amerikanischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup. Der Weltglücksbericht wird jährlich herausgegeben im Auftrag der Vereinten Nationen und enthält eine Rangliste zur Lebenszufriedenheit verschiedener Länder der Welt. Die Bürger wurden gefragt, wie glücklich sie sich fühlen. Berücksichtigt wurden außerdem Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und Korruption in Wirtschaft und Regierung. Von 156 untersuchten Ländern liegt Bhutan 2019 nur im unteren Mittelfeld und rangiert auf Platz 95. Ganz vorne ist Finnland, gefolgt von anderen nordeuropäischen Ländern. Karma Punzo erklärt das so.
8-10% aller Bhutaner leben in bitterer Armut. Wenn man nicht genug Brot zum Essen hat, wenn man über kein sauberes Wasser zum Trinken verfügt, kann man nicht wirklich sagen, diese Menschen sind glücklich. Natürlich gibt es Bhutaner, die sich trotzdem glücklich fühlen, aber Menschen brauchen Mindestvoraussetzungen für ein glückliches Leben. Und als Drittweltland kämpft Bhutan mit diesen Bedingungen.
2008 wurde aus Bhutans absolutistischer Monarchie eine konstitutionelle. Es war keine Volksbewegung, die den König zum Abdanken zwang, sagt Punzo, sondern freiwilliger Machtverzicht. Der Historiker erklärt diesen Systemwechsel mit dem Konzept des weisen und vorausschauenden Herrschers, der aus den revolutionären Umstürzen der europäischen Geschichte gelernt habe. Seitdem sind die Wähler recht experimentierfreudig. In den 3 bisherigen Wahlen wechselten sie stets von einer Partei zur nächsten. Es gibt Schulbildung für alle Bürger und eine funktionierende medizinische Versorgung, wenngleich auf niedrigem Niveau.
Für eine Nation, die politisch, sozial und wirtschaftlich überleben will, bedarf es mehr, als sich nur auf eine einzelne Person zu verlassen. Der König hat das in seiner Weisheit erkannt und eine konstitutionelle Monarchie eingeführt. Heute mag Bhutan einen wunderbaren König haben, aber wer weiß schon, wer König in 50 Jahren sein wird und ob das Land sich dann noch auf einen weitsichtigen, edlen Führer stützen kann.
Nach landesweiten Umfragen sind die allermeisten Bhutaner zufrieden mit ihrem Leben. Das liegt zu einem guten Teil an der buddhistischen Religion. Sie lehrt, dass es Leid im Leben gibt und dass man sich nicht nur um die materiellen Dinge kümmern soll, sondern um sein geistiges Wohlbefinden. Auch deshalb sieht der Wissenschaftler Karma Punzo Bhutans Stärke im Buddhismus, der tief in der Gesellschaft verwurzelt ist.
We have this very strong connection to nature. That is the most fundamental aspect of Bhutanese identity and
wir haben diese enge Verbindung mit der Natur. Das ist der zentrale Aspekt unserer Identität, unseres Lebensstils. Der zweite wichtige Faktor ist der Blick nach innen, anstatt allein auf äußere Entwicklungen zu achten. Die Erkenntnis, dass Glück eine Geisteshaltung ist, das ist unser buddhistisches Erbe und das kann sicherlich den Rest der Welt beeinflussen.
And I think this is something that the Buddhist heritage that we have here in Bhutan can certainly impart to the rest of the world.
Der Glücksfilter mit seinen dutzenden Kriterien, den alle Projekte im Land per Gesetz passieren müssen, behindere die gesellschaftlich-ökonomische Entwicklung. Da ist sich Karma Punzo sicher. Ist das nun eher eine gute Regierungsführung oder staatlich verordnete Gängelei? Per Gesetz sind Plastiktüten verboten, ebenso die Jagd und das Besteigen der Berggipfel, die teils als Sitz der Götter gelten. Ein striktes Rauch- und Tabakanbauverbot wird mit hohen Geldstrafen durchgesetzt. Vor einigen Jahren sollte auf Fastfood eine Sondersteuer erhoben werden, aber das ist Geschichte. Draußen auf der Straße sind Schulkinder unterwegs, die Barbie- und Batman-Ranzen tragen. Junge Erwachsene laufen in T-Shirts herum mit den Konterfeis von Che Guevara, Messi und Bob Marley. Die Bevölkerung surft im Internet, kauft chinesisches Plastikgeschirr, isst Pizza und trinkt in Bhutan gebrautes Drachenbier. Am Ende unserer Bhutan-Reise geht es dorthin, wo jeder Ausländer hin muss. Der Weg hinauf zur Erleuchtung ist steil und steinig. Das Atmen fällt schwer beim Wandern. Einige reiten auf Pferden, andere auf Eseln. Hoch wollen sie alle, in gut 3000 Metern Höhe, in einer Nische der lotrechten Steilwand. Da sitzt es wie ein Adlerhorst auf einem engen Felsvorsprung. Taktsang, das Tigernest, das berühmteste Kloster Bhutans, wie unser Begleiter Sonam Lodey erklärt.
This is the most important temple for Buddhists.
Dies ist der wichtigste Tempel für Buddhisten, gesegnet von Guru Rinpoche. Einmal im Leben müssen wir Buddhisten den Tempel besuchen.
Where we Buddhists must visit at this once in a lifetime.
Viele Mythen und Legenden ranken sich um das Himmelskloster, das bei Nebel in den Wolken zu schweben scheint. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Bhutan brachte, habe hier nicht nur den Drachen gezähmt, der in diesem Felsen wohnte. Seine Reinkarnation soll auch im 17. Jahrhundert hierher zurückgekehrt sein und das heutige Kloster in die Felswand gebaut haben. Taktsang, das Nest des Tigers, ist ein Ensemble ineinander verschachtelter Häuser mit breiten Fundamenten, sich nach oben verjüngenden Wänden und flachen, mehrstufigen Dächern, der Höhepunkt einer jeden Bhutan-Reise. Aus aller Welt mühen sich Menschen die 900 Meter aus dem Paro-Tal hier herauf. Zähe alte Japanerinnen, trainierte Backpacker, beleibte Inder, esoterische Sinnsucher, Weltenbummler, Kulturbeflissene. Hier soll einmal alles begonnen haben, als im 8. Jahrhundert Padmasambhala den Buddhismus ins Königreich der 8000er brachte. Guru Rinpoche, edler Guru, nennen die Bhutaner ihren Schutzpatron ehrfürchtig. Heute sorgt das Wachpersonal am Eingang des Klosters dafür, dass jeden Abend alle Besucher wieder den Berg hinabsteigen. Plötzlich stehen neben uns zwei Wanderer aus der Schweiz, Anatina und William.
Kraftort eigentlich. Und der ganze Weg hier oben hin, bis man da ist und plötzlich taucht das dann auf, das berührt einem schon sehr stark. Ja, das merkt man. Der Buddhismus ist hier ein großer Teil oder vom Alltag. Und das sieht man hier überall, die Gebetsrollen und alles und die Fahnen.
Ja. Und was, glaube ich, auch in alle Entscheidungen mit einfließt. Also genau, die Religion ist wirklich nicht nur wie vielleicht bei uns, wo die Leute vielleicht sonntags in die Kirche gehen, aber hier ist der Buddhismus allgegenwärtig und fließt in jede Entscheidung mit ein, denke ich. Ich habe das Gefühl, die Leute hier haben so viel mehr Zeit als wir oder nehmen sich mehr Zeit als wir für gewisse Dinge.
Bhutan ist voller Legenden, Götter und Dämonen, voll mystischer Symbolik und Spiritualität. Überall im Land erheben sich Klöster, mächtige und ärmliche, prächtige und bescheidene. Allerorten stehen Stupas, Orte der Andacht in Form kleiner Grabstätten und großer Mausoleen. Dort, wo an Berghängen und Waldlichtungen geistige Kraftfelder vermutet werden, flattern hunderte Fähnchen im Wind, die mit Gebeten und Mantras bedruckt sind. Und Sonam wäre nicht Sonam, wenn er nicht auch hier eine eigene Geschichte beisteuern könnte, wie immer schelmisch lächelnd.
So I met him personally, I asked his blessing and as actually we shouldn't ask. How are you?
Ich habe Guru Rinpoche sogar persönlich getroffen und ihn um seinen Segen gebeten. Eigentlich dürfen wir ihn ja nicht ansprechen, aber wisst ihr, irgendwie begann mein Mund zu fragen, wie geht es dir, Guru Rinpoche? Darauf er, sehr gut, und wie geht es dir? Oh, was war ich glücklich, ihn zu treffen, mit ihm zu sprechen.
Oh,